wunderschönen guten Abend wünsche ich euch allen. Herzlich willkommen zum heutigen Live-Q&A. An alle die, die live dabei sind, als auch an alle die, die diese Podcast-Spur im Nachgang noch hören werden auf den euch bekannten Podcast-Kanälen. Ich grüße euch sehr. Es ist Dienstag, der 7. April. Die heiße Phase beginnt, so langsam aber sicher. Und dementsprechend wollen wir uns natürlich heute wieder euren Fragen annehmen. Heute ausnahmsweise mal an einem Dienstag, für gewöhnlich ja immer auf den Montag. Ich hoffe, ihr habt alle noch angenehm schwere Beine. Also nicht zu schwere Beine, aber angenehm schwere nach dem vergangenen Wochenende, wo ihr ja wahrscheinlich alle, toi toi toi, ihr vorausgesetzt natürlich, ihr seid irgendwie gesund geblieben und habt Zeit gehabt dafür, aber etwas mehr trainiert habt als als für gewöhnlich eh schon an einem Wochenende. Genau, und wie immer gilt, ich glaube, es sieht hier heute ein kleines bisschen anders aus, lasst euch nicht irritieren, es gibt wie immer eine Chat-Funktion. Die kennt ihr wahrscheinlich hier bei Microsoft Teams sowieso schon. Da könnt ihr herzlich gerne eure Fragen eingeben. Ich freue mich immer über jede Frage, die ich im Chat bekomme, weil ich dann zuallermeist auch nochmal eine Rückfrage habe. Gleichzeitig habe ich aber auch schon hier gute, was sind das denn hier? 15 Fragen, Fragen bekommen, die ich hier im Vorhinein schon bekommen habe. Und die werden wir natürlich auch gleich nacheinander abarbeiten. Super. Ich habe vorher noch eigentlich zwei minimale Ankündigungen. Erstens, einfach nochmal als kleiner Reminder, das sage ich mittlerweile immer wieder, einfach nur, dass das immer wieder klar ist, gibt drei Möglichkeiten, mit uns irgendwie in Kontakt zu treten. Das Live-Q&A ist meine Lieblingsvariante, über die freue ich mich immer besonders, weil die mit dem allermeisten Austausch einhergeht, den wir so haben können. Da kann auch mal ein Diskurs aufkommen, da kann man mal so ein kleines Frage-Antwort-Spiel machen. Das gefällt mir persönlich immer sehr. Gleichzeitig könnt ihr euch aber natürlich melden, auch über powerandpace.de/kontakt. Da gibt es ein Kontaktformular, da landet ihr bei uns im Ticketsystem und da werden wir dann euer Anliegen, je nachdem, wer der Zuständige ist, ob es eher eine technische Frage ist, eine Trainingsfrage und so weiter, natürlich auch passend beantworten. Und wenn ihr eine kurzfristige Abhilfe braucht, gerade in Bezug aufs Training, dann ist der Chatbot auf powerandpace.de eine ganz gute Hilfe, weil der mit allem gespeist ist, was wir in den letzten Jahren irgendwie an Podcasts und Live-Q&As und allem Möglichen irgendwie aufgenommen haben. Ja, und das hinterliegt da, deswegen fragt den jetzt nicht unbedingt, wer am vergangenen Wochenende, den Ironman so und so gewonnen hat. Das ist nicht seine Aufgabe, sondern seine Aufgabe ist in erster Linie so eine Art Co-Trainer zu sein. Und genau, deswegen kann der auf jeden Fall kurzfristig mal weiterhelfen, wenn es an kleine allgemeine Trainingsfragen geht. Super. Wenn ihr hier live dabei seid, schreibt gerne eure Fragen in den Chat. Ich habe ehrlicherweise heute wenig durchsortiert, weil die Fragen so unterschiedlich waren. Da ließen sich ehrlicherweise kaum so richtig klare Kategorien abbilden. Wir gehen also hier heute querbeet. Wir werden auch ein kleines bisschen springen. Von Thema zu Thema zu Thema. Ich persönlich finde das total fein. Das ist auch Anfang April irgendwie normal, weil wir so ein bisschen die Situation haben, dass viele von euch in sehr vielen unterschiedlichen Zeitpunkten gerade unterwegs sind. Manche haben möglicherweise schon das erste Rennen irgendwie hinter sich. Ich kriege diverse Feedbacks über Duathlons und Co., die schon gemacht worden sind. Vielleicht ist auch irgendwann schon mal ein Marathon oder mindestens ein Halbmarathon gelaufen worden. Gleichzeitig stehen jetzt wahrscheinlich so die allerersten Rennen des Jahres, die Vorbereitungsrennen an. Viele andere von euch sind aber auch noch so, und ist jetzt keineswegs despektierlich gemeint, aber so ein kleines bisschen im Winterschlaf unterwegs. Die warten noch drauf, dass die Temperaturen zweistellig werden, haben ihre Schwerpunktwettkämpfe eher dann so in Richtung des Herbsts. Und auch das ist natürlich völlig fein. Will aber nur sagen, deswegen sind die Fragen auch so ein kleines bisschen heterogen, sage ich jetzt einfach mal ganz wertneutral. Ich glaube, das bildet es am besten ab. Super, ich lege einfach mal los und zwar, habe ich hier auf jeden Fall noch eine Frage vom letzten Mal. Das war eine schöne Frage. Sollte noch jemand von euch, und ich sage es auch deswegen, weil mir das gerade so bei den Fragen häufiger unterkommt, noch in irgendeinem Testzeitpunkt sich befinden. Also solltet ihr noch irgendwelche FTP-Tests nachholen, AI-Diagnostics-Analysen nachholen oder, dann, ne, erstens gilt, total fein, dass das so ist. Mach das bitte ganz entspannt. Nur weil das mal irgendwie schon vor 4 Wochen im Trainingsplan stand, heißt das nicht, dass man das da gemacht haben muss, sondern man darf das natürlich, aus welchen Gründen auch immer, zu einem späteren Zeitpunkt nachholen. Und da sind wir jetzt auch irgendwo. Das könnt ihr also gerne noch machen. Und da war eine Frage von Dennis noch beim letzten Mal, der gefragt hatte, da gab es so ein bisschen Einstellungsprobleme bei, ja, letztendlich beim Ergometer-Modus. Und Dennis hat am Ende des Tages gefragt, welche Auswirkungen da sind, wenn er irgendwo mit einer vorgegebenen Leistung gefahren ist und dann die Leistung sukzessive ein kleines bisschen runter reduzieren musste. Ne? Also da vielleicht nochmal so als Wiederholung, ganz generell gilt, wenn wir solche 20-Minuten-Tests fahren oder auch die 4-Minuten-Tests, auch die 12-Minuten-Tests, also die letzten beiden sind ja bei den AI-Diagnostics-Analysen immer Thema, dann wird sowas nie gleichmäßig gefahren. Ja, sondern das ist immer irgendwie so ein, ja, wenn man so möchte, ein Wechselbad der Gefühle, schon fast, so darf man es sagen. Ne? Es geht mal hoch, mal runter, es ist mal am Anfang ein bisschen, da hackt man vielleicht ein kleines bisschen mehr rein, das bereut man dann nach wenigen Minuten. Vielleicht stellt man auch hinten raus fest, dass man lieber sukzessive so immer mal ein kleines bisschen die Leistung vielleicht dann doch nochmal nach unten korrigiert, so wie der Dennis das gemacht hat. Das ist am Ende des Tages kein Problem, solange es halbwegs, Klammer auf, Ausrufezeichen, 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 Klammer zu, halbwegs gleichmäßig gefahren ist. Und halbwegs gleichmäßig heißt, wenn so eine Leistung irgendwie eine Schwankungsbreite hat von 10-15%, ja, dann ist das erstmal überhaupt kein Problem. Sollte jetzt nicht so sein, dass man bei 300 Watt anfängt, um dann, keine Ahnung, sukzessive schon bei Minute 3 reduzieren zu müssen und mit 200 Watt dann aus den 20 Minuten rausgeht. Das wäre dann eine Schwankungsbreite, die eher so weit über 20% läge. Da können wir wahrscheinlich nicht so richtig viel mit anfangen. Aber wie gesagt, man kann sich mal grob überlegen, wenn das so in einem Bereich von 10-15% ist. Ja, also ich peile, weiß ich nicht, 250 Watt an und komme am Ende bei 280 Watt raus. Ja, dann ist das eine Schwankungsbreite von knapp über 10%. Die nehmen wir sehr gerne an, die ist dann super. Das Gleiche gilt natürlich nach unten korrigiert auch. So, und dann ist immer das Prinzip, und das habe ich, versuche ich auch immer ganz häufig zu sagen, das Schöne bei all diesen Tests, die wir zu Hause auf dem Ergometer machen können oder auch natürlich dann, also auf dem Ergometer heißt, ne, auf dem Smart Trainer machen können, oder auch, ne, in Bezug auf die Lauftests, das ist genau das Gleiche, auch in Bezug auf den Schwimmtest. Es gibt natürlich immer Faktoren von außen, die möglicherweise mal dazu führen, dass das eben nicht so läuft, wie man sich das vorgestellt hat. Manchmal hat man das selber in der Hand, manchmal nicht, ne? Manchmal ist es die Tagesform, manchmal sind es aber vielleicht auch Leute auf der Bahn, die einen daran hindern, irgendwie schnell 400 Meter zu schwimmen. Das kennen wir auch alle, glaube ich. Hey, das ist überhaupt kein Problem, dann kann man das einfach wiederholen. Ja, das ist das Schöne an diesen Remote-Tests, die kann man machen zu jeder, wollte ich gerade sagen, Tages- und Nachtzeit, so vielleicht nicht, aber zu jeder normalen Trainingszeit, die könnt ihr immer wieder auch passend wiederholen. Und dann ist das ganz wunderbar, wenn ihr auch da mal sagt, okay, hey, das war jetzt vielleicht heute nicht unbedingt das beste Gelingen von diesem 20-Minuten-Test, dann gerne hingehen und den einfach ein paar Tage später nochmal machen. Ja, da werde ich nicht müde, das zu sagen. Das ist dann auf keinen Fall so, dass man da irgendwie, ja, in irgendeiner Form versagt hat oder sowas, ne, sondern ja, ist halt einfach eine schöne Trainingseinheit danach gewesen. Man hat mal geguckt, mal ausprobiert, wie weit man so gehen kann, festgestellt, war vielleicht noch nicht ganz so weit, wie man gedacht hat. Und dann kann man das guten Gewissens nochmal nachholen. Super. Zweiten Punkt, den ich eben vergessen habe, nachdem ich angekündigt habe, wie die Kontaktmöglichkeiten sind. Ich verweise einmal ganz kurz auf die mittlerweile, glaube ich, vor- oder vorvorletzte Podcast-Spur. Da habe ich ein kurzes Briefing gemacht für das Einfügen der statischen Trainingsbausteine für die akute Wettkampfvorbereitung. Was ich damit meine ist, ihr habt verfolgt einen Trainingsplan, der ist zugeschnitten auf ein bestimmtes Wettkampfdatum. Super. Jetzt ist es aber so, auf dem Weg dahin habt ihr möglicherweise irgendwelche Abweichungen von diesem standardisierten Plan, nämlich zum Beispiel einen Vorbereitungswettkampf. Und wenn dem so ist, dann gibt es in eurer Trainingsplanbibliothek kleine Trainingspläne. Das sind sogenannte statische Trainingspläne. Das heißt, die sind immer fix über eine Woche oder 2 Wochen und die richten sich nicht nach dem aktuellen Tageskalender. Ja, das ist der Unterschied zu einem dynamischen Plan. Da habt ihr am Wochenende erlebt, dass am Freitag und Montag, also jetzt gestern und vor 4 Tagen, etwas mehr Training drauf stand, weil der, der den Plan geschrieben hat, sich gedacht hat, ah, guck mal, da haben alle Feiertag, da können alle vielleicht, oder nicht alle, ich weiß, aber ein großer Teil hat da Feiertag, kann vielleicht ein kleines bisschen mehr trainieren, deswegen nutzen wir das aus. Und das ist der Vorteil der dynamischen Trainingspläne, weil aber natürlich nicht klar ist, wann ihr euren Vorbereitungswettkampf so macht. Deswegen findet ihr diese akute Wettkampfvorbereitung als kleinen statischen Trainingsplan in eurer Trainingsplanbibliothek und in der besagten Podcast-Spur auch vor allen Dingen eine kleine, ja, Einordnung über die Priorisierung gewisser Vorbereitungswettkämpfe. Da teilen wir generell Wettkämpfe ein in A-, B- und C-Wettkämpfe und da kriegt ihr eine kleine Anleitung dazu, wie ihr dann mit eurem Trainingsplan verfahren könnt. Ja, super. Das waren die 2 Punkte, die ich loswerden wollte. Dann als nächsten Punkt hätte ich eine fantastische Frage von der Ines. Sehr gut, dass sie das gefragt hat. Ines bezieht sich nämlich in ihrer Frage auf den Podcast, den wir vor, ich kann das zeitlich immer schwierig einordnen, vor ungefähr 2 Monaten aufgenommen haben. Da ging es um Kohlenhydratoxidation und vor allen Dingen aber auch letztendlich Wettkampfverpflegung. So, und mein mantraartiges Vorgetragenes, wenn es um Wettkampfverpflegung geht, ist immer, dass nicht nur die Verpflegung im Wettkampf wichtig ist, sondern vor allen Dingen auch die Verpflegung vor dem Wettkampf, die da ja immer gerne mal bezeichnet wird als sogenanntes Carboloading. Und Ines hat gefragt, ob sie denn, oder eigentlich hat sie das sogar gesagt, sie wollte nur eine Bestätigung haben, weil Ines ist schon Ewigkeiten hier dabei, die kennt sich aus, die macht das eh schon richtig. Und Ines hat letztendlich gesagt, dass sie dieses Carboloading macht, auch als Vorbereitung auf einen Marathonlauf, also jetzt nicht zwangsläufig nur in Vorbereitung auf eine Langdistanz oder eine Mitteldistanz, sondern auch in Vorbereitung eines Marathonlaufs und wollte nur eine kurze Bestätigung haben. Und ihr hört es schon raus, volle Bestätigung für Ines. Ne, Ines, du hast das genau richtig erkannt, mach das auf jeden Fall so. Minimale Randnotiz, ich persönlich finde immer, wenn wir einen reinen Lauf, Marathon oder auch Halbmarathon oder auch irgendeine Form von Ultralauf vor uns haben, dann brauchen wir das Carboloading vielleicht nicht ganz extrem auf die Spitze treiben. Ja, also Ines schreibt selber von 6 bis 10 Gramm Kohlenhydraten in den 3 Tagen vorher, also immer in Bezug auf das eigene Körpergewicht, 6 bis 10 Gramm Kohlenhydrate pro Kilo Körpergewicht über den Tag verteilt. Ich persönlich denke, wenn das so 6 bis 8 Gramm sind, reicht das von einem normalen Marathon aus. Hat meistens so ein kleines bisschen den Vorteil, dass man nicht übermäßig viel Wasser einlagert. Das ist immer so ein bisschen das, was mit Kohlenhydrat-Loading einhergeht. Pro Gramm Kohlenhydrate lagern wir ungefähr 2,2 Gramm Wasser ein. Deswegen ist am nächsten Morgen nach dem vorabendlichen Teller Nudeln immer die Waage auch deutlich höher. Ne? Und dann ist es so, im Verlauf des Tages schwemmen wir das Wasser wieder aus. So, und das ist bei einer Langdistanz als Beispiel immer sehr einfach, das dann auszuschwemmen. Ja, das geht dann einfach auch über den Schweiß zum Beispiel während des Schwimmens und während des Radfahrens. Und beim Laufen haben wir das nicht mehr unbedingt dann, das Mehrgewicht. Wenn wir jetzt einen reinen Marathonlauf haben, dann dürfen wir das ein kleines bisschen weiter unten ansiedeln. Also Ines, super Idee. Und mit einer minimalen Anmerkung, dass vielleicht dann auch bis zu 8 Gramm pro Kilo Körpergewicht auf jeden Fall auch ausreichen würden. Tutto bene. Dann hatte ich eine tolle Frage von Christoph zum Thema Schwimmtraining. Und jetzt kommt ganz viel Pragmatismus. Christoph schreibt, hi Coach, ich habe erst mit 30 angefangen, oder mit Ende 30 angefangen, kraulen zu lernen, komme inzwischen ganz gut zurecht. Dienstag gehe ich morgens schwimmen, habe aber insgesamt nur etwa 60 bis 70 Minuten Wasserzeit. Die geplanten Einheiten, in Klammern Championplan, mit über 3000 Meter schaffe ich in der Zeit aktuell nicht komplett. Und dann hat Christoph schöne Ausführungen, wie er das bisher handhabt, wie er die Einheit kürzt. Und ich unterschreibe quasi alles, was Christoph sagt. Und für die Allgemeinheit, wenn das so vorkommt, dass ihr eine Schwimmeinheit vor euch habt, aber ihr seht schon, okay, das wird jetzt hier, wir haben hier eine kleine Textbildschere, ne? Da ist irgendwie der Text, der da steht und die zeitliche Verfügbarkeit, die wir haben, das passt nicht unbedingt zusammen. Wenn ich ihr wäre, würde ich in solchen Situationen einfach das komplette Techniktraining rausstreichen. Ja, das ist das, was ich meine mit Pragmatismus. Ich finde Techniktraining beim Schwimmen cool. Das ist super. Das kann man machen. Das ist aber auch das Unwichtigste, welches man beim Schwimmen in der Woche anstehen hat. Eigentlich gibt's nichts Unwichtiges. Alles ist wichtig, aber es geht nun mal auch um eine gewisse Priorisierung, weil wenn man halt nur 60 bis 70 Minuten Wasserzeit hat, dann will man die halt in irgendeiner Form bestmöglich nutzen. Und wenn diese Situation sich ergibt, dass euch die Zeit ausgeht oder ihr schon im Vorhinein wisst, das geht sich hier nicht aus mit den zu schwimmenden Metern und der zeitlichen Verfügbarkeit. Hey, Techniktraining, also sämtliche Technikeinheiten, die da drin stehen, einfach rausnehmen. Und dann ist die Einheit, und das ist dann wiederum sehr wichtig, wie ich finde, locker einschwimmen. Und ich betone locker. Ist für den Schwimmer meistens sehr schwierig, sich wirklich locker einzuschwimmen. Dann würde ich irgendwas, ne, wenn gerade wenn Intensitäten anstehen, irgendwas machen, was ein Stück weit aktivierend ist, was mir dabei hilft, dass ich nicht sofort aus der vermeintlich gerade noch halbkalten Hose in irgendeiner Form nach dem Warmschwimmen schon die 400 Meter im Schwellenbereich schwimmen soll. Deswegen gerne ein Stück weit das Ganze aktivieren, Hauptprogramm schwimmen, locker ausschwimmen, fertig. Ja, und der Technikplan ist auf jeden Fall der, den man am ehesten streichen kann, wenn es eine Notwendigkeit des Streichens gibt aufgrund mangelnder zeitlicher Verfügbarkeit. Super, coole Frage, Christoph. Vielen Dank, auch da volle Bestätigung für das quasi, was du eh schon geschrieben hast. So, den Teil mit den Verletzungen, den schieben wir noch ein kleines bisschen. Da kommen wir aber natürlich auf jeden Fall gleich nochmal zu. So, haben wir eine Frage im Chat? Noch nicht. Ihr meldet euch, wenn ihr was braucht, bitte. Viele von euch, die ich hier sehe, die habe ich auch schon gesehen hier bei den eingereichten Fragen. Kaum sage ich es, kommt die erste Frage rein von Vadim. Und zwar, Vadim schreibt, Moin Björn, meine Frage bezieht sich auf AI Diagnostics. Ich trainiere aktuell für den Ironman Hamburg nach dem Qualifier-Plan mit VO2 Max Schwerpunkt. Am Samstag fliege ich für 2 Wochen ins Trainingslager. Nach dem Camp steht in Training Peaks wie üblich eine Recovery-Woche an. Top. Da bis zum Wettkampf nicht mehr viel Zeit bleibt, stellt sich für mich die Frage, wann ich die 3. Session von AI Diagnostics einplanen sollte. Mein Gefühl sagt mir, sie direkt am Dienstag in der entspannten Woche zu machen. Noch später ergibt aus meiner Sicht keinen Sinn. Was meinst du? Fragezeichen. So, Vadim, ich rekonstruiere das einmal. Da du hier anwesend bist, schreist du sofort rein, wenn ich irgendwas falsch mache. Also, du schreibst am Samstag für 2 Wochen ins Trainingslager. Das heißt, vom 11. bis zum 25. bist du unterwegs. Danach kommt sowas wie eine Recovery-Woche, sehe ich ein. Da vielleicht eine kleine Anmerkung für alle, die das auch betreffen sollte, zumindest in Ansätzen. Wenn du am 25. wiederkommst, dann kannst du ganz getrost Samstag, Montag, Dienstag, Mittwoch ruhiger machen. Qualifier-Plan hat wahrscheinlich donnerstags nicht mehr unbedingt einen Ruhetag. Aber da ist ja das Feiertagswochenende, darauf will ich hinaus, ne? 1. Mai. Das dürftest du trainingstechnisch ruhig wieder mitnehmen. Ja, also nur, dass ich das mal gesagt habe. Ist ein bisschen unkonventionell jetzt, aber wenn du da am Ende 5 Tage aktive Erholung, ne, gute Regeneration und so gehabt hast, dann kannst du, wenn du möchtest, am 1., 2., 3. Mai durchaus 3 richtig gute Trainingstage anschließen. So, das dazu. Und dann würde ich hingehen und würde den nächsten Test einbauen, zum Beispiel am Dienstag, den 5., also dienstags, wenn du magst, abends oder morgens, ganz egal, aber da hast du ja am Montag dann aller Voraussicht nach einen Ruhetag anstehen und dann könntest du den machen und dann kannst du Dienstag nach dem Ruhetag, gönn dir ein etwas längeres Warmfahren, ne? Der schlimmste Trainingstag ist der Tag nach dem Ruhetag, alte Radsportlerweisheit, und dann fährst du dich ein bisschen länger ein und dann kannst du den Test fahren. Vorteile, erstens, du bist noch wirklich richtig gut erholt, hast zwar ein schwungvolles Wochenende hinter dir gehabt, aber hast da vorher 6 Tage, 5 Tage irgendwie richtig schön ruhig gemacht. Das ist gut. Zweitens, die Anpassung vom Trainingslager wird in den nunmehr fast 1,5 Wochen, die du dann dazwischen Luft gehabt hast, auf jeden Fall richtig gut stattgefunden haben. Also mein Vorschlag, 5. Mai. Hilft dann für das ganze Feintuning, was noch ansteht, in den verbleibenden 1, 2, 3, wann ist das Rennen? 7., 6., ne? 4 Wochen bis zum Hauptwettkampf. Ist es am 7. oder die Woche vorher? Nee, ist auf jeden Fall am 7., ist nicht im Mai, brauche ich gar nicht nachgucken. Super, Ja, also so würde ich das handhaben. Und dann kannst du das gerne da an dem, was habe ich gesagt, 5. Mai, glaube ich, einbauen. Super. Ganz hervorragend. Finde ich sehr gut. Dann hätte ich folgende Frage von Volker. Hi Coach, hier meine Frage für das Live Q&A. Das ist meine erste Saison mit Power & Pace. Ich bin aktuell in der Kategorie Finisher mit Schwerpunkt V zur Max unterwegs. Und mein diesjähriger Hauptwettkampf wird der Ironman 70.3 in Duisburg am 16.8. sein. Die Frage ist bestimmt schon mal beantwortet worden, aber ich habe es nicht mitbekommen. Wenn wir danach gehen würden, bräuchten wir keine Live-Q&As machen. Irgendwie haben wir alles schon mal besprochen, aber es tut immer gut, viele Dinge auch 2-mal, 3-mal oder 8-mal zu besprechen. Das ist überhaupt kein Thema. So, jetzt das Problem von Volker. Ich war von Mitte Januar bis Mitte März mehr oder weniger durchgängig erkältet, sodass ich nicht wirklich trainieren konnte. Diese 2 Monate Grundlage fehlen mir jetzt natürlich und der Trainingsplan ist deutlich weiter als meine aktuelle Fitness. Wie schaffe ich es, dass ich trotz des Trainingsrückstands wieder vernünftig in den Plan finde? Soll ich die Intensitäten verringern, aber versuchen und so weiter und so fort? Brauche ich gar nicht vorlesen, nicht weil die Frage nicht hervorragend ist, Volker, du führst das super aus, aber ich will direkt meine Antwort geben, weil das ist durchaus eine Schwierigkeit, vor der wir jetzt alle irgendwie stehen. Das ist so ziemlich genau das, was ich meine, wenn ich davon spreche, dass wir ja dann schon irgendwie zu unterschiedlichen Zeitpunkten in der Saison gerade unterwegs sind. Ja, wenn jetzt hinzukommt, dass man irgendwie 2 Monate wirklich erkältet war, das ist natürlich, also das ist ja echt bitter. Da vielleicht auch Volker nochmal kleine Randnotiz, aber lass da gerne nochmal überlegen, woran das gelegen hat. Ne, das ist durchaus etwas, was man mal ergründen dürfte, weil es erscheint mir wahnelang. Und dann ist es aber immer so, völlig verständlich, ne, der Plan sieht jetzt vor, dass wir natürlich hier Übergang Ende März, Anfang April und so weiter, Wetter wird gut, Radeinheiten werden länger, die Läufe werden länger, dadurch ergibt sich auch ein bisschen mehr Volumen in der Woche. Also wir sind ja jetzt beim Hinblick auf die Trainingsvolumina verteilt auf die Wochen, nähern wir uns ja jetzt langsam aber sicher dem Peak. Ja, wenn dann noch Osterwochenenden sind, dann sind wir wirklich fast da, ne? Weil dann ist ja auch schon, sind ja auch so 4 Wochenendtage, die nochmal anders genutzt werden. Mein Vorschlag in solchen Situationen ist immer, als erstes würde ich sowieso anfangen mit irgendwie sehr lockerem Training. Dieser Recovery- und Wiedereinstiegplan zum Beispiel, der sieht ja Folgendes vor. 1 Woche aktive Erholung, 1 Woche dem strukturierten Training näher kommen. So lässt er sich eigentlich am besten beschreiben, wenn wir jetzt von dem Langdistanzplan ausgehen, ne? Und wenn ich jetzt eine knackige Erkältung gehabt habe, dann geht das so ein bisschen in die Richtung, ne? Ich kenne das selber auch. Ich habe gestern das erste Mal nach 1 Woche Erkältung auf dem Rad gesessen. Nichts daran fühlt sich irgendwie schön an. Und das Einzige, was man da jetzt eigentlich tut und was ich jetzt bei der nächsten und der übernächsten Einheit auch noch machen werde, ist irgendwie einfach ein bisschen die Beine zu bewegen, auch nochmal irgendwie, ja, damit zurechtzukommen, dass der Körper gerade noch leicht damit überfordert ist, ne? Also das sieht man auch immer sehr schön, finde ich, dann anhand der Herzfrequenz, wie die sich so verhält bei solchen Einheiten. Die ist dann irgendwie jenseits von Gut und Böse unterwegs. So, und deswegen ruhig auch nicht das nur 1 Einheit lang machen oder davon ausgehen, dass man in der 2. Einheit schon wieder irgendwelche EB-Intervalle fahren kann, sondern wirklich mal 3, 4, 5 Trainingseinheiten gönnen, dazwischen immer mal irgendwie einen Tag Pause machen, sich vorsichtig rantasten. Also so wie sinngemäß 1 Woche nach einem Ironman. Ne, da geht man auch hin und sagt, ey, bevor ich das erste Mal wieder laufen gehe, lasse ich mal mindestens 5, 6 Tage ins Land gehen. Ne, keiner braucht da am Dienstag oder Mittwoch eine Laufeinheit, wenn ich sonntags einen Ironman gemacht habe. Brauche ich euch nicht zu erzählen. So, und deswegen den Plan finde ich schon mal auf jeden Fall gut, um mal so eine Blaupause zu haben für knackige 2 Wochen. Wenn dann der eigentliche Trainingsplan vorsehen würde, dass da noch eine richtig ordentliche Belastungswoche ansteht, ganz ehrlich, da würde ich wirklich einfach die 2. Woche aus diesem Recovery- und Wiedereinstiegsplan nochmal wiederholen. Und dann macht man da eine Menge mit richtig und würde dann einsteigen in den Plan mit irgendeiner Form von Entlastungswoche, die dann ansteht. Die wird ja früher oder später kommen und das wird nicht allzu lange dauern. Und das macht persönlich total Sinn. Also Volker, zusammengefasst, Recovery und Wiedereinstieg nach Langdistanz, das füllt 2 Wochen. Dann kannst du ja gerne schon mal luschern, was in dem Haupttrainingsplan gerade so drinsteht und wie die Trainingszeit, also gerade das Volumen da so aussieht. Und könntest im Zweifelsfall die 2. Woche nochmal wiederholen, um dann irgendwo mit so einer Art Ruhewoche zu beginnen. Und hättest einen Übergang von vielleicht 3, 4 Wochen, je nachdem, wann diese Ruhewoche ist. Und dann kannst du auch wieder gut einsteigen. So, und dann gilt ja immer noch, ganz entscheidend wichtig, ne, die Intensitäten müssen natürlich unbedingt dann an den eigenen Fitnesszustand angepasst sein. Ne? Also wir können dann nicht mehr sagen, keine Ahnung, wir haben Anfang Januar einen FTP-Test gemacht, der war toll und danach waren wir 2 Monate krank, haben aber immer noch die Leistungsdaten drinstehen vom FTP-Test Anfang Januar. Ne? Das wird dann wenig Sinn ergeben. Und da würde ich immer empfehlen, bei sowas, also wenn wir so eine kleine Schere haben aus letztendlich der Intensität, die im Trainingsplan steht und der subjektiv gefühlten Anstrengung, so sage ich es vielleicht mal. Also im Sinne von, wenn ich jetzt sage, stellt euch mal vor, wie sich eine einstündige Radeinheit anfühlt mit 4x4 Minuten EB. Dann sollte eure Vorstellung jetzt bei der gefühlten Intensität, ich sage jetzt mal auf einer Skala von 1 bis 10, sollte das irgendwie eine gefühlte Intensität sein von, naja, ich sag mal 6 bis 8, ganz grob. Aber nicht 10 zum Beispiel, klar, auch nicht 3, ne, das wäre dann ein bisschen zu wenig, dann müssten wir die Intensität ein kleines bisschen anpassen. Aber wenn ihr das Gefühl habt, ne, die Trainingseinheit, die da jetzt gerade vor euch liegt, die kennt ihr aus der Vergangenheit und die sollte sich anfühlen wie eine solide 6 oder an einem stressigen Tag wegen mir auch eine 7, aber die fühlt sich in der Situation an wie eine 9 oder eine 10, also wirklich quasi das Anstrengendste, was es so geben kann, dann unbedingt immer einfach die Leistung runterschrauben, ne? Und auch ruhig mal 20, 30 Watt da rausnehmen und so weiter und so fort. Ich sage das immer so schön, den Satz habe ich gestern noch gesagt, da ging es um jetzt die letzten 2 Wochen Vorbereitungsplan für den Ironman in Texas. Wenn da Intensitäten drinstehen, dann geht es mir jetzt nicht mehr darum, dass wir irgendeine physiologische Anpassung brauchen, sondern es geht mir um den Belastungswechsel, dass man die Möglichkeit hat, irgendwie eine Einheit zu fahren, bei der man auch mal sagen kann, das ist, na klar, Grundlage, aber da ist auch ein bisschen G2-Bereich bei, da ist vielleicht auch irgendwann mal ein EB-Bereich bei. Und ob das dann gefahren ist bei, keine Ahnung, 400 Watt Schwellenbereich oder man das mal ein bisschen runterschraubt auf 360 Watt, ja, ist dann herzlich egal, ne? Das ist dann völlig okay, das kann man machen. Hauptsache, wir haben da irgendwie so einen soliden Belastungswechsel drin. Das ist mir dann extrem wichtig. Super. Volker, ich hoffe, ich habe das so beantwortet. Fingerspitzengefühl, wichtig, und Körpergefühl, ne? Die wichtigste Trainingsmetrik, die wir so haben. Super. So. Dann, guck mal hier, Marie hat noch eine Frage gestellt. Ich muss mal eben einmal ganz kurz, gönnt mir eine Sekunde. Prima, so. Hallo Björn, Samstag, 11.04. steht der Frühjahrslauf in München an. Über die 10,2 Kilometer habe ich letztes Jahr den Gesamtsieg geholt. Ja, geil. Das ging mit einer Pace von 3,58, Junge, Junge. Nun würde ich den Titel gerne verteidigen, musste aber verletzungsbedingt über den Winter erstmal wieder in Form kommen. Von daher ist mir Vernunft wichtiger als der Titel. Ich hoffe, man, also die das nicht sehen, aber ich applaudiere. Vielleicht habt ihr es gehört. Jetzt meine Frage. Wie gehe ich den Lauf am besten an? Das sind meine Überlegungen. Mit einer 3,58er Pace starten und schauen, wo die Reise hingeht. Das sind meine aktuellen Zonen. Leider deutlich schlechter. Also ich fasse mal kurz zusammen, aber hier ist die eingestellte, der eingestellte Schwellenbereich im Bereich von 4,03 bis 4,25. Also was Marie passend sagen will, ist, eigentlich müsste ich laufen 3,58 im Schnitt. Im Moment laufe ich aber meine Schwellenintervalle irgendwo zwischen 4,03 und 4,25, dann bestenfalls wahrscheinlich eher so irgendwo mittiger Bereich und so weiter. Also so gute 15 Sekunden auf den Kilometer im Moment vielleicht noch entfernt. So, und dann schreibt Marie aber erstmal weiter, ich müsste jetzt wieder eine Leistungsdiagnostik machen, um auch im Hinblick auf Rot in den richtigen Bereichen zu laufen. Aber wie? AI Diagnostics fände ich toll, aber eine Radleistungsdiagnostik hatte ich erst vor 8 Wochen. Da kann ich auch schon direkt sagen, Radleistungsdiagnostik fürs Laufen macht keinen Sinn. Ja, das schon mal auch dazu gesagt. Extern machen und euch die Daten schicken, erstmal den Frühjahrslauf nutzen und wenn ja, wie soll ich den dann pacen? Marie, in München gibt es ein ganz tolles High-Size-Institut, da kann man Laufdiagnostik machen. Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, nur fürs Protokoll, einmal ganz kurz. Ja, deswegen macht das bitte. Macht das genau da. Ganz liebe Grüße an meine Kollegen. Deswegen, das wäre die Möglichkeit für die externe Leistungsdiagnostik. Jetzt will ich aber nicht sagen, dass jeder hier unbedingt eine externe Leistungsdiagnostik machen muss, sondern, Marie, was ich machen würde, Wenn du dich gut und gesund fühlst, das ist die Hauptsache, ne? Und ich habe daraus gelesen, der Winter war schwierig, aber im Moment bist du fit. So, vielleicht nicht topfit, ne? Marie nickt, ihr seht es draußen nicht, aber vielleicht nicht topfit, was die Leistungsfähigkeit angeht, aber gesund, fit und so weiter und so fort. Ey, und dann denke ich immer, gibt ja nichts zu verlieren. Also, fang mal mit einer irgendwas 3,55 bis 4,0 an und dann mach das mal genauso, wie du sagst. Schau mal, wo die Reise hingeht und für was das am Ende des Tages reicht. Wie immer gilt, ne, sehr gut aufwärmen, richtig gut aktivieren vorher, super, super wichtig, ne, gerade bei so einer Geschwindigkeit. Also das bietet ja keinen Raum für locker einlaufen, die ersten 2 Kilometer, sondern da geht's ja voll los. So, und dann würde ich es wirklich einfach mal probieren. Und ich meine, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Schlimm in sehr dicken Anführungsstrichen, ne? Man merkt irgendwann, okay, ich kann das vielleicht nicht ganz halten. Und dann läufst du am Ende des Tages vielleicht keine 3,58, sondern eine 4,02 oder wegen mir auch eine 4,05, was auch immer. Aber ja, also ich würde jetzt auch sagen, gibt Schlimmeres, ne? Und dann vor allen Dingen, ganz kurz die Einordnung, ne? Ich verweise nochmal auch für alle auf die Podcast-Folge mit der Einordnung der Priorisierung der Wettkämpfe. Na klar, genießt der jetzt der Frühjahrslauf in München eine höhere Priorisierung, weil man hat schon mal irgendwie das Ding gewonnen, man kommt da als Titelverteidigerin hin und so weiter. Das ist natürlich was Besonderes, auf jeden Fall. Nichtsdestotrotz, ne, Hauptwettkampf, hast du eben gesagt, ist in Rot. Also von daher soll das ein ganz toller Wettkampf sein, der viel Spaß macht, bei dem du dich ausprobierst und bei dem du dann auf jeden Fall noch eine richtig gute Erkenntnisse sammelst für die Vorbereitung auf Rot und für die, ja, sind ja noch 3 Monate Zeit, wenn ich jetzt grob auf den Kalender gucke. Das ist ja astrein. Super Sache. Ich bin sehr gespannt. Lass uns teilhaben, wie das ganze Ding läuft, bitte unbedingt. Da sind wir sehr, sehr neugierig. Super. So, dann hätte ich noch eine schöne Frage von Pascal. Pascal schreibt, Moin Björn, ich bin nun seit 3 Wochen bei Power & Pace und es macht echt Spaß. Ich bin direkt in den Allrounder eingestiegen, auch wenn ich dieses Jahr eher keinen Wettkampf machen werde, aber nächstes Jahr gerne ein, in Klammern, oder 2 Mitteldistanzen. Ich habe seit letztem September durch wöchentliches Schwimmen, 1 bis 2 Mal die Woche, je 1 Stunde, und 2 Mal Radfahren, 90 bis 150 Minuten, knapp 10 Kilo abgenommen, alter Schwede. Von 103 auf nun 94 Kilo. Seit Februar laufe ich nun auch regelmäßig und hier ist auch meine Frage. Ich soll mit einem Dauerlauf-Extensivbereich zwischen 8,15 und 9,27 laufen. Konditionell sind die Einheiten 75 Minuten kein Problem, aber ich frage mich, ob dieses fast schon schnelle Walken mich mittelfristig im Laufen ordentlich schneller macht. Super. Und dann vielleicht noch ganz wichtige Notiz. Als Ziel habe ich mir erstmal vorgenommen, bis Ende des Jahres fit genug zu werden für die Ziele kommenden Jahres und dabei noch gute 7 bis 8 Kilo zu verlieren. Oh, es wird mir richtig warm ums Herz, Pascal, wenn ich das so sagen darf. Warum das so ist, dass es mir warm ums Herz wird, liegt daran, dass ich das wahnsinnig toll finde, mit wie viel Reflexion, Nachhaltigkeit und Weitblick du an die Sache rangehst. Also saugeil. Ja, nicht im Sinne von, ich muss das alles noch dieses Jahr machen und ganz schnell und überhaupt und hasse nicht gesehen, sondern gerne genauso. Heißt ja auch, das Verbessern der Laufleistungsfähigkeit ist ja irgendwas, da befindest du dich gerade in einem Prozess. So, da ist jetzt vielleicht das Ergebnisziel, wenn man so will, ne? Ich will vielleicht mal irgendwann Dauerlauf extensiv, keine Ahnung, irgendwie einen 6,30er Schnitt laufen, ist vielleicht gerade noch nicht erreicht. Ja, aber ich wette drauf, du wirst ja wahrscheinlich schon fast von Woche zu Woche merken, wie es immer irgendwie ein bisschen besser geht. So. Und ich persönlich würde vielleicht, wenn du dich gut fühlst, wenn du das Gefühl hast, du kannst hier einen soliden Trainingsumfang irgendwie laufen, mit solide meine ich 20 bis 30 Kilometer im Schnitt in der Woche ist absolut ein solider Umfang. Ja, das ist schon richtig gut. Ich meine, mit der Pace, die du geschrieben hast und du schreibst es dann 75 Minuten, also wenn du da 3 bis 4 Mal die Woche roundabout im Schnitt 1 Stunde laufen gehst, dann bist du irgendwas um die 6 bis 8 Kilometer unterwegs. So, und dann hast du deine 20 Kilometer zusammen oder auch fast schon 30, je nachdem, wie du es ausführst. Das gerne genauso weitermachen. Und wenn du dann denkst, okay, alles klar, das klappt jetzt schon richtig gut, jetzt will ich mal ein kleines bisschen mehr ausprobieren, dann würde ich wirklich hingehen und so ein kleines bisschen intervallartig, ne, irgendwie dann wird sowas kommen wie ein Dauerlauf-Intensivbereich oder vielleicht mal ein Tempowechsellauf und so weiter. Und da tastest du dich ja automatisch mit an die höheren Geschwindigkeiten an. und das gerne machen. Auch natürlich weiterhin auf dem Niveau. Also wenn dann Tempowechsellauf ist bei, weiß ich nicht, sag du es mir, also der Pascal ist im Chat für alle, die das nicht wissen, aber so bei 7 Minuten um und bei, 6:30 vielleicht, schau mal drauf, ne? Also ich sehe vorsichtiges Nicken, dann ist das prima. Und das lange Laufen als solches, das darf dann ruhig langsam sein. Ja, das ist ja langsam, das gilt für alle, ne? Das im Verhältnis zu dem, was wir maximal imstande sind zu leisten, ist das langsames Laufen. Aber das kommt halt auch über den Umfang. Und das ist dann auch total okay, wenn sich das irgendwie vermeintlich unangenehm langsam manchmal anfühlt, weil die Zahlen irgendwie sich nicht so richtig schön aussehen, möglicherweise. Aber macht das genauso weiter. Ich finde das richtig, richtig gut. Und dann sukzessive. Gerade beim Laufen ist das extrem wichtig, weil ihr müsst euch, also es geht an alle, Folgendes überlegen. Es gibt auf unterschiedlichen Ebenen Trainingseffekte. Ja, Trainingseffekte im Sinne von, es gibt kardiovaskuläre Trainingseffekte, wir haben metabolische Trainingseffekte, wir haben hormonelle Trainingseffekte und so weiter und so fort. Und was wir auf jeden Fall auch in irgendeiner Form haben, ist ja ein gewisser, wenn man so möchte, orthopädischer, anatomischer, biomechanischer Trainingseffekt. Und für gewöhnlich ist es beim Laufen so, der braucht verhältnismäßig lange. Der Pascal kommt jetzt aus regelmäßig Schwimmen und regelmäßig Radfahren. Der wird also kardiovaskulär schon eine Menge trainiert haben, die letzten Wochen und Monate. Das heißt, da gibt es ja irgendeine Vorprägung schon, die den Pascal rein trainingstechnisch, kardiovaskulär, schon mal auf ein solides Level hebt. Jetzt kommt aber das Laufen hinzu, oder kam seit Februar hinzu, also seit irgendwas um, sag du es mir, Pascal, irgendwas zwischen 4 bis 8 Wochen. Und da steigen wir ja schon ein mit einem erhöhten Level kardiovaskulärem Training. Ne? Wir haben Gewicht verloren, metabolisch. Also zum Beispiel jetzt würden wir Laktatkonzentration zu gegebener Zeit messen bei bestimmter Leistung oder Geschwindigkeit. Dann hätte sich das angepasst zum Positiven. Endokrinologisch, also hormonell, passiert auch einiges. So, und jetzt kommt der Weak Point, den wir beim Laufen haben. Und das ist immer vor allen Dingen auch das Orthopädische. Und was ich mit orthopädisch meine, ist gerade so Sehnen, Bänder, Knochen, das sind so für gewöhnlich die, die den längsten Zeitraum brauchen, um sich trainingstechnisch anzupassen. Ja? Und diese Zeit auf jeden Fall nachhaltig unbedingt mitnehmen. Deswegen nicht zu schnell anfangen, noch mehr und noch mehr und noch mehr Impact obendrauf zu packen, durch zum Beispiel zu hohe Geschwindigkeiten, die man läuft, sondern richtig schön vorsichtig an die Sache rantasten. Und auch gerne mal noch, Pascal, locker den Sommer über, also Frühling, Sommer, genauso weitermachen. Und das Schöne dabei ist, finde ich, immer beim Laufen, da hat man eine super Möglichkeit, das auch ganz entspannt sukzessive zu steigern. Wenn man da am Anfang erstmal nur hingeht und sagt, ich gehe jetzt 3-mal die Woche laufen, dreiviertel Stunde, Stunde. Und irgendwann mache ich daraus vielleicht ein 4. Mal. Oder irgendwann laufe ich ein kleines bisschen schneller, sammle deswegen ein paar mehr Kilometer. Da sind zum Beispiel wirklich Dauer und gelaufene Strecke beim Laufen irgendwas, wo man eine richtig schöne Progression reinbringen kann. Wo man sagen kann, hey, das ist dann Woche 1 sind 20, danach die Woche 22, danach die Woche 24. So, und dann aber auch wieder eine Runde, eine Woche wirklich, wirklich locker. Ja, wo man dann vielleicht nur 2-mal laufen geht, weil gerade orthopädisch brauchen wir da die Möglichkeit der Anpassung. Ja, und um den Knochen, den Bändern, den Sehnen und Co. irgendwie die Möglichkeit zu geben, sich anzupassen, müssen wir die kurz mal entlasten. Dann dürfen wir denen mal nicht unbedingt noch mehr und noch mehr und noch mehr Impact geben. Und die Zeit bitte unbedingt mitnehmen. Und dann wird das richtig gut. Und deswegen freue ich mich über die gesamte Nachhaltigkeit da drin. Und Pascal macht das genauso weiter, auch mit dem Gewicht. Ne? Das ist natürlich super im Einklang. Wenn du dann noch dein Gewichtsziel verfolgst, so wie du es geschrieben hast, das ist natürlich dann auch wieder weniger Impact, den man mitnimmt. Dadurch wird man automatisch schneller. Top. Genauso. Richtig stark. Also echt ein fantastisches Beispiel dafür, wie man das machen kann. Hervorragend. So. Ich bleibe mal kurz beim Laufen. Lukas schreibt, hi Coach. Ich trainiere jetzt seit 12 Monaten auf meinen ersten Triathlon. Davon seit etwa 10 Monaten strukturiert mit Power and Pace, Schwerpunkt V2 Max, Kategorie Finisher. Ursprünglich komme ich eher aus dem Schwimmen und Radfahren. Laufen war schon immer meine größte Baustelle. Mein A-Wettkampf für dieses Jahr ich übersetze mal schon, weil ich die Frage schon kenne, wäre gewesen der Ironman Hamburg am 7.6. Leider hat sich das Ganze jetzt komplett geändert. Seit Dienstag sitze ich mit einem Ermüdungsbruch im linken Fuß zu Hause. Bedeutet, dass ich mich mindestens 4 Wochen mit Orthesen und Krücken rumschlagen muss. Unter diesen Umständen ist der Ironman für mich dieses Jahr leider nicht machbar. Daher habe ich ihn schweren Herzens auf nächstes Jahr verschoben. Jetzt stehe ich vor ein paar Fragen und würde gerne deine Meinung dazu hören. Wie soll ich das Training in der aktuellen Phase gestalten? Super. Also erstmal gute, schnelle Genesung, Lukas, und dann aber vor allen Dingen auch nachhaltige Genesung. Ne? Also zieht so ein bisschen in die gleiche Richtung, wie ich das gerade hier im Vorhinein beim Pascal schon gesagt habe, aber auch so ein bisschen in die Richtung, wie wir es hier schon heute eben hatten, was beim, war es Christoph? Nee, Volker? Ich weiß nicht mehr ganz genau, wo es auch um die Frage ging, wie man wieder einsteigt, wenn man mal länger irgendwie außer Gefecht gewesen ist. Und so ist das hier, Lukas, ganz genauso. Und ich würde das Ganze ehrlicherweise für dich jetzt gerade in 2 Abschnitte einteilen. Der erste Abschnitt ist der akute. Klar ist jetzt, wenn du eine Orthese hast und an Krücken laufen musst, ja, das, also musst du jetzt keine Cleats unter die Orthese schrauben, um damit Radfahren zu können. Ne, das würde ich jetzt nicht unbedingt empfehlen. Auf der anderen Seite denke ich mir, irgendwann gibt's ja auch so einen Orthesenzeitpunkt, also das entscheidet dein Arzt, nicht ich, ne? Der ist das, der dazu eine Meinung gibt zu Phase 1, wo man zumindest mal sich auf ein normales Ergometer im Fitnessstudio setzen kann und man ein kleines bisschen pedalieren kann, ohne dass man den Fuß gefährdet. So, also akute Phase will sagen, bleib ein kleines bisschen in Bewegung, Aquajogging, ich kann es nicht oft genug sagen, ich sag's hier in jedem Live-Q&A, meine liebste Alternativsportart zum Laufen, wäre zum Beispiel eine richtig gute Sache. Ne, dann bleibst du drin, da ist keinerlei Impact, dem Fuß kann gar nichts passieren und gleichzeitig ist ihm vielleicht sogar geholfen, weil der ja ein bisschen in Anführungsstrichen in Bewegung kommt, als dass der zumindest mal irgendwie ja eine leichte Bewegung ausführen muss im Wasser und sowas. Ne? Das kann ja auch irgendwie gerade bei Durchblutung, Wundheilung und Co. dann irgendwie alles auch wunderbar helfen. Super, so und dann Phase 1, ne, sagt der Arzt, wann du was wie machen darfst. Erzähl dem das vernünftig, biete dem ein paar Alternativen, frag den möglicherweise auch nach Aquajogging und Co. Der soll nicht denken, dass du vorhast, irgendwie jetzt gerade Kreiskassen Fußball zu spielen oder irgendwie zu laufen, sondern dass du ein vernünftiger Kerl bist. So, Phase 2, sobald das irgendwie mit dem Fuß so, ich sag jetzt mal in Anführungsstrichen, ausgeheilt ist, dass der belastbar ist, abseits des Laufens, also dass du einen Radschuh anziehen kannst, dass du auch jede Intensität fahren kannst, dass du den strecken darfst, ne, dass du damit also schwimmen gehen kannst und so weiter, dann würde ich voll weiter trainieren, also ne, wenn grünes Licht vom Arzt da ist, für alles, was Schwimmen, Radfahren, Athletiktraining angeht. Also bei Athletik immer Klammer auf, sofern das für den Fuß kein Problem ist, Klammer zu. Und dann könntest du sogar, Lukas, wenn du Lust hast, also würde ich vielleicht nicht jetzt machen, aber wenn, jetzt gerade kannst du erstmal so weitermachen und dann bleibst du gerne im Finisher-Plan. Aber dann könntest du zum Beispiel auch irgendwann im Sommer, wenn du magst, in den Qualifier-Plan wechseln zum Beispiel, wenn du Lust hast, da noch ein kleines bisschen mehr Trainingsumfang draufzupacken, natürlich dann mit dem Streichen der Laufeinheiten. So, das ist klar. Und also, sobald der Arzt grünes Licht gegeben hat, finde ich, sind da keine Grenzen gesetzt, was Schwimmen und Radfahren angeht. Und jetzt ruft ihr in Erinnerung alles, was ich eben gesagt habe zum Thema Trainingseffekt und wie lange so eine Anpassung dauert. Also alles, was du da beim Schwimmen und Radfahren ja schon einzahlst aufs kardiovaskuläre Training und aufs hormonelle, metabolische Training und Co., ist ja irgendwas, was du dir beim Laufen am Ende des Tages auch zunutze machen kannst. Also du startest da ja nicht keineswegs bei Null, sondern halt, ne, so wie eben auch beschrieben beim Pascal, auf dem Level, wo du dich mit den Alternativsportarten dann für die Verletzungsphase hin trainiert hast. Und das ist super. Ja, kannst du genauso machen. Ast rein. Dann nehmen wir mal den, Moment, ich muss hier einmal im Chat überblicken. Pascal ist am Start. Ach, guck mal hier. Dirk schreibt gerade, Dirk, deine Frage wollte ich gerade dran nehmen. Sehr gut. Dann nehme ich sie aus dem Chat. Hallo Björn, ich trainiere nach dem Finisher-Plan V2 Max, Mitteldistanz 7.6. Mein geplanter Wettkampf Steinhuder Meer findet in diesem Jahr nicht statt. Warum denn eigentlich nicht? Also ich habe das gerade schon hier, deswegen musste ich einmal zucken. Dirk, wenn du das noch mitteilen willst, sag mal Bescheid. Ist der abgesagt worden oder was? In jedem Falle schreibt Dirk, ich bin jetzt für eine Mitteldistanz am 21.06. gemeldet. Wie verlängere ich meinen Trainingsplan? Taper-Woche gegen Entlastungswoche. Dirk, das ist mir alles zu viel Text. Also, nein, so nicht. Also, ich hatte die Antwort vorher schon. Du nimmst einfach einen anderen Plan. Ja, also du gehst jetzt hin und nimmst dir den Trainingsplan für den 21.06. Und was du dafür tun musst, ist jetzt Folgendes. Du gehst auf powerandpace.de. Ich mache das mal gerade Schritt für Schritt hier selber. Dann loggst du dich da ein. Dann gehst du auf dein Profil, also klickst rechts oben auf deinen Namen, / dein Bild. Dann kommt da Profil. Und bevor du auf Profil klickst, erscheint daneben, mach das Ganze im Browser bitte, ein Bearbeiten-Feld. Also da kommt ein kleines Feld mit vier kleinen Worten, nämlich Anzeigen, Bearbeiten, Profilbild und Titelfoto. So, und unter diesem Bearbeiten, da kannst du deinen, wie sagt man, dein Hauptwettkampf angeben, also den Wettkampf, den du machst, und da gibst du einfach ein anderes Rennen an, bitte. Und wenn du das gemacht hast, dann stelle ich dir den Trainingsplan zur Verfügung für den 21.06. Gleicher Schwerpunkt, also mit dem VO2 Max Schwerpunkt. Du bist nicht der Erste, der für den 21.06. einen VO2 Max Schwerpunkt haben will. Da gibt es ganz, ganz viele Finish. So, und wenn du mir das, die Nähe zu den Finals wurde als Grund genannt. Aha, okay. Genau, also pass dein Profil an. Ändere deinen Zielwettkampf beziehungsweise das Datum davon und dann bekomme ich eine E-Mail und dann stelle ich dir den neuen Trainingsplan zur Verfügung. Ich bin schon hier parallel quasi dran. Also du musst das eigentlich nur gleich, kannst das jetzt gleich mit dem ausfüllen, dann kann ich das ganz geschmeidig und locker noch machen, bevor wir dieses Live-Q&A quasi beendet haben. Super. Dirk, kriegen wir hin, gar kein Problem. Ne? Das vielleicht nochmal an alle, ich wiederhole das nochmal ganz vorsichtig. Also, sollte sich in eurer Wettkampfplanung irgendwas ändern, dann gibt es ja jetzt quasi zwei Varianten. Entweder ihr benutzt die Trainingspläne, die ihr in der Trainingsbibliothek schon findet. Die findet ihr bei Training Peaks, dann geht ihr oben auf Kalender. Und dann geht ihr auf der linken Seite in die Trainingsplanbibliothek. So. Und da findet ihr ja ganz viele Trainingspläne, sortiert nach Wettkampfdatum 2026 0621 für den 21. Juni. Solltet ihr euren Wettkampftermin ändern, dann klickt ihr bei eurem angestammten Plan einfach auf Remove oder Löschen, je nachdem, welche Spracheinstellung ihr gewählt habt. Und dann klickt ihr bei dem neuen Trainingsplan einfach auf Apply oder Anwenden. Solltet ihr einen Trainingsplan bekommen haben mit physiologischem Schwerpunkt, dann ändert ihr gerne einmal das Profil ab und dann, wie gesagt, löst das eine E-Mail aus und dann stelle ich euch den neuen Trainingsplan zur Verfügung, so wie jetzt beim Dirk auch, in dem Falle dann für den 21.06. mit einem Schwerpunkt, genau, zur VO2 Max. Tutto bene. So. Ach schön, hier ist noch eine Frage, die nehmen wir mal gerade nochmal mit rein. Ich habe noch eine weitere Frage, Christoph schreibt, der hat eben schon mal geschrieben, nee, eigentlich, also der hat schon vor einer Woche schon mal geschrieben, aber der hatte zwei Fragen. Diesmal zu den harten Radeinheiten. Ich bin nach etwa einem Jahr Pause wieder bei Power & Pace als Champion eingestiegen. Davor habe ich mich selbst gecoacht mit ähnlichem Trainingsvolumen und auf Basis von Trainingszonen von AI Diagnostics nach einem Test sowie der dazugehörigen Knowledge Base. Meine Werte konnte ich dabei von 213 Watt FTP im Dezember auf 225 Watt steigern. Was mir jetzt auffällt, die harten Einheiten im aktuellen Plan fühlen sich deutlich leichter an als das, was ich vorher gefahren bin. Beispiel 30-30, früher ca. 315 Watt, jetzt 285 Watt. Früher war das extrem fordernd, quasi all out. Bei der letzten Einheit mit 3 x 10 x 30-30 hatte ich von Anfang an das Gefühl, dass ich sie kontrolliert durchfahren konnte. Der Puls lag am Ende der dritten Serie bei etwa 154, mein Schwellenpuls wäre bei 158. Genau, so. Und vor dem Hintergrund dessen, was ich eigentlich eben gesagt habe, ne, zur Frage nach Intensität in Bezug auf die gefühlte Anstrengung, ist das ein fantastisches Beispiel. Das konnte der Christoph jetzt natürlich noch nicht wissen, dass ich das vorher schon quasi beantwortet habe. Ist das ein fantastisches Beispiel, ne? Also wenn bei einer IE-Einheit in der dritten Serie deine Herzfrequenz unterhalb deiner Schwellenherzfrequenz liegt, dann muss die Leistung deutlich nach oben geschraubt werden. Genau, ne? Also da kann man das ja, das sind ja so schöne Metriken, anhand derer man das sehr gut erkennen kann, dass das vielleicht gerade von dann der Intensität, die individuell nötig wäre und der gefühlten Intensität auf jeden Fall nicht so ganz übereinander passt. Also von daher gerne anpassen. Und eine 3x, das vielleicht noch ergänzend zu eben, 3x, 10x, 30, 30 auf einer Skala von, ne, ich nehme sie nochmal hervor, von 1 bis 10, das ist eher 8 oder 9. Ne, das vielleicht noch nicht 10, weil das wäre dann 3x, 10x, 40, 20 oder so. Aber, also sagt ihr es mir, ihr alle da draußen im Power-and-Pace-Kosmos, aber ich würde sagen, 3x, 10x, 40, 20 ist schon was, viel mehr braucht es da nicht. Da ist man schon eher an der Oberkante auf einer Skala von 1 bis 10. Super. Sehr, sehr fein. Ja, Dirk hat die Änderung schon erledigt. Hervorragend. Dann, Dirk, schicke ich dir gleich den neuen Trainingsplan zu. Dann muss ich mir mal ganz kurz einen Reminder setzen, damit ich hier nicht einfach nur leere Worte spreche, sondern das auch genau so mache. Da ist die E-Mail vom Dirk über seine Trainingsplanänderung. Kommt. Ast rein, ist angekommen. So, weiter im Text. Hi Coach, vielen lieben Dank zumal zu... Oh, so, jetzt fangen wir nochmal von vorne an. Hey Coach, vielen lieben Dank zunächst einmal für die guten Pläne. Es macht echt Spaß und ich merke, dass ich immer besser werde. Das ist das Einzige, was wir brauchen. Nun zu meiner Situation. Ich bin Finisher auf dem Weg nach Rot. Im April steht ein 12-tägiges Trainingslager zu Hause an und zur Vorbereitung starte ich auf einer Mitteldistanz im Mai und habe folgenden Wochenplan. Achtung, KW21 ist die Race Week mit Spezialplan Mitteldistanz. KW22 Recovery Plan Mitteldistanz. KW23 Recovery Plan Mitteldistanz im Familienurlaub. Realistisch sind 2 bis 3 Läufe, 2 Ausfahrten und geil, das habe ich eben noch nicht gelesen, als ich es überflogen habe, und 149 Mal Wasserrutschen. KW24, Trainingsurlaub zu Hause. KW25, Trainingsurlaub zu Hause. KW26, Taperwoche Langdistanz. Und KW27, Race Week Langdistanz Rot. Fabelhaft. Also, und jetzt hat der Tim folgende Fragen. Passt das so sinngemäß? Und dann war noch die Frage, wann er die dritte AI-Diagnostik machen soll. Also, ich finde das richtig stark. Das ist ein überragender Plan. Ist ein fantastisches Beispiel, wenn ich das so beiläufig sagen darf. Was ich sehr geil finde, ist dieses Mitteldistanz machen und dann noch 6 Wochen Zeit haben bis zum Hauptwettkampf. Das finde ich ehrlicherweise ziemlich cool, weil dann kann man sich gut erholen. Dann kann man sogar noch einen Familienurlaub da unterbringen, auch immer wichtig. Und dann kann man aber immer noch 2 Wochen gut trainieren. Und jetzt, Tim, also ich stimme dir voll zu, meine einzige kleine Anmerkung wäre, dass du in der Taper-Woche auch durchaus noch 2, 3 Tage ein bisschen trainieren dürftest. Also trainieren heißt, ne, jetzt über das Pensum einer Taper-Woche hinaus. Also will sagen, du kommst ja aus einer guten Erholungsphase. 2 Recovery-Wochen nach der Mitteldistanz. Dann bist du also richtig gut erholt. Kommst sogar auch noch aus dem Familienurlaub, was ja zumindest mal für die Erholung in puncto Stress bestenfalls ein kleines bisschen besser ist als irgendwie eine 40-Stunden-Arbeitswoche plus den Familienalltag. Ich weiß, wovon ich rede. Und genau, dann hast du 2 Wochen Zeit. Da nimmst du sehr gerne den Trainingslagerplan. Den musst du ja vielleicht auch nicht so legen, dass der direkt am Montag beginnt, ne? Sondern da kannst du ja hingehen und kannst sagen, ich bin jetzt am Samstag aus dem Urlaub wieder da. Dann bewege ich mich Sonntag, Montag, Dienstag ein bisschen. Und dann ab, weiß ich nicht, Mittwoch startet mein Trainingslager und dann geht das 12 Tage und dann endet das an dem Montag und dann kannst du durchaus auch noch, ja, darfst auch noch 2, 3 Tage ein kleines bisschen länger trainieren. Also will sagen, wenn du dann vor Rot dir 10 Tage tapern und aktivieren gönnst, dann ist das auch vollkommen fein. Ne? Dann ist das super und dann kannst du das genauso machen. Was die Diagnostik angeht, die würde ich machen direkt am Anfang deines Trainingsurlaubs. Also vielleicht, ne, Beispiel gerade, Samstag aus dem Urlaub zurück, Sonntag ein bisschen trainieren, Montag ein bisschen trainieren. So, und dann kannst du Dienstag, Mittwoch die Diagnostik einbauen. Einfach, ne, innerhalb einer Radeinheit.
kannst nach der Diagnostik noch ganz geschmeidig 3x8 Minuten G2 fahren oder sowas, dann ist das eine vollwertige Einheit. Und da gehört die hin. Ja, direkt an den Anfang deines Radurlaubs, deines Trainingsurlaubs zu Hause. Das wäre optimal. Aber coole Planung. Also Hut ab vor der Übereinkunft und Kongruenz aus Familie, Alltag und Langdistanzvorbereitung und Mitteldistanzvorbereitungswettkampf machen. Das ist schon richtig stark. Sehr, sehr gut. Cool. 6 verbleibende Fragen. Oh, Berit schreibt. Berit kennt ihr von den letzten FTP-Tests. Lieber Coach, ich hoffe, du hattest schöne Ostertage. Danke. So, ja, nun sind es nur noch wenige Wochen und mein persönliches A-Rennen steht vor der Tür. 70.3 auf Mallorca. Um Fehler zu vermeiden, meine nachfolgenden Fragen. Ich bin vom 10. bis 12.4. noch einmal auf Mallorca. Kann ich die Radzeiten an den Trainingstagen erweitern? Ja, auf jeden Fall. Kannst du. Wenn ja, um wie viel, kannst du ruhig verdoppeln, Berit. Überhaupt kein Problem. Also, gar kein Thema. Und jetzt schreibt Berit auf dem Plan stehen Freitag 1,5 Stunden mit 40-20 Intervallen, Samstag 3 Stunden, anschließend Koppellauf, Sonntag 2 Stunden. Okay, ja, verdoppeln ziehe ich ein kleines bisschen zurück, aber ich würde an dem Freitag die Intensitäten streichen und stattdessen lieber 3 Stunden fahren gehen. Dann würde ich Samstag aus den geplanten 3 Stunden, würde ich 3,5 oder 4 machen und am Sonntag, ja, das nicht zu sehr erweitern, weil danach geht's ja auch wieder heim und so. Sonntag kann man aber ruhig nochmal irgendwie, genau wie du es schreibst, Wettkampfstrecke fahren, kannst du Samstag super machen, kannst deine geplanten G2-Intervalle von Poenza hoch nach Klosterlück machen und so weiter, beziehungsweise über den Streckenverlauf und dann würde ich an dem Sonntag nochmal 3 Stunden fahren und dann ist fein. Also verdoppeln ist das nicht, aber das waren jetzt quasi beschriebene 50%, 60% mehr Umfang, die gerne machen. Dann schreibt Berit, vor dem Wettkampf bin ich am 25.04. auf Mallorca. Kann ich den Radumfang von 25.04. bis 2.05. noch etwas erweitern? Ja, kannst du machen. Der wird aber wahrscheinlich schon nicht ganz klein sein wegen dieses 1. Mai und so. Also gleiches Spiel, mach mal nicht verdoppeln, sondern mach mal vom Prinzip her genauso ähnlich, wie ich das gerade gesagt habe. Aber ja, kannst du auf jeden Fall machen. Frage von Berit ergänzend, was könnte ich gegebenenfalls an Bergbelastung in der ersten Woche noch fahren? Da würde ich hingehen und würde an deiner Stelle alle Intensitäten, die da geplant sind, einfach am Berg fahren. Also ist ja super standardisiert möglich, da gerade, ich weiß ja ungefähr, wo du da bist, aber Ecke, egal jetzt, ob du von Selva oder von Poenza hochfährst nach Klosterlück, da kann man ja wirklich die ganze Klaviatur der Intensitäten super fahren und das würde ich an deiner Stelle machen. Ja, also da kannst du G2-Intervalle am Berg fahren, dann ist das schon mal ein bisschen anders von der Biomechanik. Da kannst du aber auch EB-Intervalle fahren. Und wie gesagt, wenn da jetzt IE-Einheiten anstehen, den Teil würde ich mir gerade mal sparen. Das sind ja so Einheiten, die brauchen wir jetzt nicht unbedingt auf Mallorca fahren, weil du kannst halt zwischen den hochintensiven Sachen nicht locker fahren am Berg. Ja, dafür ist es dann meist ein bisschen zu intensiv, dann doch auch, wenn man versucht, locker zu fahren. Aber ansonsten, super. Dann, ich habe den Chatbot nach dem Pacing für den Wettkampf gefragt. Er hat mir 70% von der FDP empfohlen. 70% empfiehlt er mir für die Mitteldistanz, aber auch für die Langdistanz. Kann ich bei der Mitteldistanz auf 75% bis 80% der FDP gehen oder wäre es zu viel? Also auf jeden Fall. Und jetzt kommt, ne, viele von euch kennen das, meine Kritik an prozentualen Ableitungen der FDP in Bezug auf die Pacing-Strategie, weil ich weiß, dass Berits Laktatbildungsrate sehr gering ist und Berits Sauerstoffaufnahme ziemlich hoch ist. Berit würde ich sogar hingehen und würde sagen, also 80 auf jeden Fall, eher mal 85 vielleicht sogar. Also du darfst höher pokern, weil dein Fettstoffwechsel so hervorragend gut ist aufgrund der beiden gerade genannten physiologischen Ausprägungen. Jo, machen. Also 80 bis 85 ist der Richtwert. Ja. Und dann am 9.5. gegen Mittag liegt mein A-Rennen dann schon hinter mir. Ab dem 11.5. füge ich dann in meinen Plan als nächstes Ziel Elsinore ein. Ja, jetzt vielleicht nicht direkt am 11., Berit, sondern Berit schreibt schon. Und den Plan Recovery und Wiedereinstieg nach Mitteldistanz für Qualifier. Genau richtig. Aber bitte so rum, ne? Erst Recovery und Wiedereinstieg und dann Elsinore. Top. Ist perfekt. Berit, da kommen keine Fehler auf. Kannst du genauso machen. Zieh das exakt so durch. Ganz hervorragend. Super. So, wir haben noch ein, zwei kritische Sachen hier zu bearbeiten, nämlich von Sigmar. Sigmar, ganz, ganz liebe Grüße. Was alle anderen nicht wissen, ist, dass ich Sigmar schon ungefähr 100 Jahre kenne. Ich weiß gar nicht, ob Sigmar weiß, dass ich das weiß, aber Sigmar, ich weiß das. Ich kann mir Namen merken, wenn ich sie mal geschrieben gesehen habe, und E-Mail-Adressen. Auch sehr gut. Ein bisschen was Autistisches, gebe ich zu, aber ist nun mal so. Sigmar schreibt: Hi Björn, ich habe akut eine Sehnenansatzentzündung im kleinen Becken bekommen. Radfahren und Schwimmen gehen ganz gut, laufen aber nicht. Ich möchte das Training deshalb jetzt so anpassen, damit ich es nicht verschleppe. Meine Idee wäre, mindestens eine Woche komplette Laufpause, manuelle Therapie, Physio. Radfahren und Schwimmen weiter, solange es stabil und beschwerdekontrolliert bleibt, gerne aber auch steigern. Danach Laufbelastung nur symptomgesteuert und stufenweise wieder aufbauen. Dann Ende April geplanten Halbmarathon würde ich unter den Umständen aktuell nicht als sinnvollen Test sehen und eher weglassen. Ja, auf jeden Fall. Wie soll ich den Plan für die nächsten ein, zwei Wochen anpassen? Die Laufeinheiten streichen? Ja, gute Frage. Wie immer gilt, ne, mein Disclaimer, das entscheidet immer erstmal der Arzt. Als zweites und mir meistens eigentlich eher etwas lieber der Physiotherapeut, gebe ich gerne zu. Die sind die, die dir sagen, Sigmar, wie lange die Laufpause ansteht. Weil, ich bin immer bei so Entzündungen durchaus vorsichtig. Das sagt jemand, der häufig unter chronischen Schambeinentzündungen leidet, die dann manchmal wirklich einfach wahnsinnig nervig sind, weil sie auch über Monate sich ziehen und wahnsinnig viel Therapie brauchen und so weiter und so fort. Deswegen gerne nicht dafür sorgen, dass diese Entzündung sich wahnsinnig weit ausweitet. Und Entzündungen sind ja dann immer so, wie gesagt, wenn man mal eine chronische gehabt hat, die schlagen sich auch immer aufs Gewebe nieder, ne? Also die sorgen dafür, dass das Gewebe irgendwann möglicherweise ein klein wenig poröser werden könnte und so. Und dadurch wird es dann nicht unbedingt leichter. Also mein Vorschlag wäre, Sigmar, guten Physiotherapeuten, mit dem die Ursache suchen, wo diese Entzündung gerade herkommt, die angehen und lieber, und jetzt mache ich es mal disruptiv, 4 Wochen Laufpause machen und richtig gut daran arbeiten. Und all die anderen Sachen stimme ich zu, ne? Radfahren und Schwimmen kannst du dann ruhig erweitern, wenn der Physio sagt, dass das läuft oder der Arzt sagt, dass das läuft und dass das eben nicht zur Ursachenerweiterung beiträgt. Gerne auch das Schwimmtraining und Radtraining erweitern, überhaupt kein Problem. Lieber aber 3 bis 4 Wochen mal Laufpause machen, als dass ich das irgendwie, als dass das so 6 bis 8 Wochen Lauftraining werden, die so nicht Fisch, nicht Fleisch sind, wo man dann immer so von ein bisschen mehr Schmerz zu ein bisschen weniger läuft und dann wieder ein bisschen mehr und ein bisschen weniger und dann steht mal irgendwann der 1,5-stündige Koppellauf an und dann wird's dann ganz doll in 6 Wochen und dann, ja, wissen wir alle, dann wird's schwierig mit, wenn die ersten Wettkämpfe anstehen. Deswegen ehrlicherweise jetzt gerade ja noch ein guter Moment, wo man das auch noch mal ein kleines bisschen anpassen kann, ja, und da im Zweifelsfall auch mal 2, 3 Wochen ohne Impact beim Laufen unterwegs ist. Und werde nicht müde, es zu sagen, aber auch hier, ernst gemeint, würde ich durchaus wieder Aqua-Jogging als Alternative empfehlen. Also vielleicht da auch mal drüber nachdenken. Super. Ingmar, wenn ich mal mehr Zeit am Wochenende oder vereinzelt auch an sonstigen Tagen habe, macht es Sinn, an die Lauf- oder Radeinheiten einfach was dran zu hängen? Ja, manchmal. Aber auch nur, wenn es beim manchmal bleibt. Ne? Wenn das so eine Frage ist wie bei Berit eben, da habe ich gesagt, ja, auf jeden Fall machen. Ne? Auf Mallorca und so, gutes Wetter, Trainingszeit kann man nutzen, geht ja auch so ein kleines bisschen mit Urlaub einher. Also ist kein Urlaub im eigentlichen Sinne, aber zumindest hat man auch ein bisschen mehr Zeit, sich auszuruhen und alles, was dazugehört. Deswegen ja. Ich würde jetzt aber selten hingehen und dauerhaft irgendwie sagen, okay, ich muss jetzt hier auf jeden Fall mal 2 Stunden mehr laufen in meinem eh schon ambitionierten Finisher-Plan. Vor dem eh schon Hintergrund, dass wir gerade hier vor den größten Umfängen stehen in den nächsten 6 bis 8 Wochen, die dieser Trainingsplan so hergibt. Also da gerne ein bisschen mit Bedacht. Aber wie gesagt, hin und wieder das mal zu machen, gerade so an Wochenenden, auf jeden Fall gerne. Super. Dennis schreibt, Hallo Coach, ich mache 3 Mitteldistanzen dieses Jahr. Meine erste findet am 3.5. statt. Danach ist der Plan, mich 1-2 Wochen sehr wenig zu belasten und viel zu entspannen. Die nächste Mitteldistanz steht dann am 5.7. an. Meine Idee ist, in Training Peaks dann entsprechend die Pläne für diesen Termin einzusteigen. Ja, gerne. Und gleichlautend würde ich dann auch nach der zweiten Mitteldistanz für die dritte Mitteldistanz Ende August vorgehen. Macht doch Sinn, oder? Sportliche Grüße aus Ingolstadt. Dennis, sportliche Grüße zurück. Macht absolut Sinn. Kannst du genauso machen. Also, was der Dennis jetzt gerade gesagt hat, ist, ich übersetze nochmal für alle, ich habe 3 Mitteldistanzen und die sind für mich alle ein A-Wettkampf. Und weil die alle ein A-Wettkampf sind, ne, Podcast da von vor 3-4 Wochen, Briefing, bereite ich die passend vor mit einer akuten, also mit dem Schwerpunktplan, den ich für das jeweilige Datum ausgerichtet habe. Dann gehe ich hin, mache eine Woche Recovery und Wiedereinstieg oder 1-2 Wochen, so wie Dennis es geschrieben hat, nach einer Mitteldistanz. Und dann folgt ja der nächste A-Wettkampf. Das heißt, ich verzichte auf die akute Wettkampfvorbereitung, sondern nehme mir den Schwerpunktplan bis zu diesem A-Wettkampf. Genau so. Und das Ganze dann mal 3. Und dann ist das Dennis perfekt gelöst. Astrein. Berit hat noch eine kleine ergänzende Frage. Was darf ich im Wettkampf denn am Berg fahren? Berit, ich kenne die Berge beim 70.3. Deswegen sage ich mal, der erste wichtige große, den darfst du auch ganz geschmeidig so mit 90-95% fahren. Deiner eben angegebenen Schwellenleistung. Und die, na, du hast eben geschrieben 213 Watt, die wird jetzt im Mai kleines bisschen höher liegen, also in Zahlen gesprochen. 200 klingt schon sehr gut, wie ich finde. Da so um den Dreh, plus minus 10. Ja? Sag Bescheid, ob das passt. Super. Denise hat gesagt, dass ich erstens mal ihren Namen richtig aussprechen soll. Okay, das ist aber auch wirklich gemein mit einmal Dennis ohne E und dann Denise. Das tut mir total leid. Und dann hat Denise aber Denise mit 4 E geschrieben. Ich konnte es also nicht missverstehen. Danke. So machen wir das jetzt immer gerne. Dann kann Denise weiß, dass es ihr Leben lang schon das Thema ist, dass Leute sie Dennis aussprechen, obwohl sie Denise heißt, ohne E. Sie heißt Denise ohne E. Das ist schon auch nicht so leicht für den, der es liest. Komm schon. Denise, es wird mir nie wieder passieren, weil du von jetzt an deinen Namen immer mit, genau, Gruß an deine Eltern, ja, ehrlich, immer noch mal so einen mitgegeben fürs Leben. Ne? Kennt ihr das Lied A Boy Named Sue von Johnny Cash? Das beschreibt genau das Thema, Denise. Ja? Also, kleiner Musiktipp unter der Woche noch. A Boy Named Sue von Johnny Cash. Gerne in der Live-Version. Immer viel besser als in der Studio-Variante. Das ist vom Prinzip her genau das Gleiche. Denise, aber Pacing-Strategien auf Pulsbasis, das war Denise' eigentliche Frage, ist so mäßig gut. Ne, tue ich mich immer ganz schwer mit, würde ich ehrlicherweise am ehesten drauf verzichten wollen. Wenn du immer nach Herzfrequenzen trainierst, dann kriegst du ein gutes Gefühl dafür und dann kannst du während des Wettkampfs immer mal wieder da drauf schauen und dann passt das. Warum ich so hadere, ist einfach, wir stellen uns folgende Situation vor, du kommst aus dem Wasser, startest mit dem Radfahren und es ist alles hektisch, ne? Man muss sich erstmal richtig einrichten, dann muss man sich im Feld aufhalten, dann sind da Zuschauer, dann ist man noch in irgendeinem Straßenverkehr unterwegs und so weiter und so fort. Das heißt, du hast ja so viele Einflüsse von außen innerhalb der ersten mindestens mal Rennminuten, wenn nicht auch vielleicht über einen längeren Zeitraum, dass du die Herzfrequenz eigentlich schon mal wegschmeißen kannst, ne? Die ist ja aufgeregt in der Hinsicht und zwar jetzt nicht, weil du XY Watt fährst, also eine Leistung von XY Watt fährst, sondern und deswegen, ja, würde ich da, wäre ich so ein bisschen vorsichtig, aber wenn du jetzt, ne, bei einer Mitteldistanz unterwegs bist, es hat sich irgendwann eingependelt, es wird ein bisschen vermeintlich ruhiger, du bist jetzt schon mal irgendwie, keine Ahnung, 20 Kilometer unterwegs, dann da drauf zu gucken und irgendwie mal zu vergleichen, wie jetzt zum Beispiel diese Herzfrequenz gerade im Vergleich ist zu einem sauber gefahrenen G2-Intervall im Training, dann kommen wir der Sache näher, ne? Und wenn du dann das Gefühl hast, so, oh, ich bin nach 20 Kilometern immer noch eher irgendwie hier im Schwellenbereich unterwegs von der Herzfrequenz, ja, dann ist vielleicht ein bisschen zu doll. Dann vielleicht ein kleines bisschen runterregulieren. Ja, das wäre super. Genau. Super. 2 Fragen noch. Und zwar, Die Nina schreibt, hey Björn, ich trainiere mit dem Finisher-Plan für die Langdistanz. Leider war ich krank seit dem 18.03. Die Frage ist vom 6. April, also von gestern. Bei der 150 Kilometer Radtour auf Mallorca nach anderthalb Stunden klitschnass geworden und heute erst mit noch leider Schniefnase meine erste Trainingsradrunde gemacht. Mit G1 und Tretfrequenzpyramiden und Rücktour mit G2 Intervallen. Ich höre auf meinen Körper, hatte keine Sportuhr dabei, diese ist am zweiten Tag auf Mallorca gestorben. Ach je, Gott hab sie selig. 10 Tage war ich da bis zum 20.03. Nun nur noch Schniefnase und es lief gut. Laufen werde ich nur locker morgen, werde auf meinen Körper hören. Meine Sporthausärztin ist selber im Trainingscamp für Triathleten, kann sie nicht fragen wegen EKG. Doch wenn ich auf meinen Körper höre, dann kann ich doch wieder starten. Jein, ne? Ich ehrlicherweise finde immer, also ganz entscheidend wichtig, gerade weil du zweimal von Schniefnase schreibst, ne? Ob eine Schniefnase mittlerweile wieder okay ist, hängt von der Farbe ab. Also ganz pragmatisch, ne? Ist jetzt kein schönes Thema, aber ich persönlich finde immer, wenn das komplett durchsichtig ist, dann ist das ja schon mal ein Zeichen, dass das nicht mehr weiß Gott wie infektiös ist. So, und dann ist das schon mal ein gutes Signal. Sobald da noch irgendwas Gelbes oder Grünes mit rauskommt, dann ist es nicht gut. Ne? Dann wäre das auf jeden Fall noch deutlich zu früh. So. Und wenn jetzt aber das die Variante durchsichtig ist, dann würde ich auch sagen, ab irgendeinem Punkt darf man dann sagen, okay, ne, wenn sich das so lange gezogen hat, dann hilft es ja vielleicht auch manchmal ganz vorsichtig mit dem Training zu beginnen und irgendwie so, ne, ihr merkt es mir selber möglicherweise an, ich bin auf jeden Fall gesund, aber es hängt noch ein klein wenig nach. Genau, und dann kannst du das, Nina, gerne machen und dann würde ich das, ne, am Anfang sowieso, das sind jetzt 2 Wochen Krankheitsphase gewesen, sowieso ganz entspannt, ohne Intensitäten, einfach ganz locker und dann erstmal eine Woche, 10 Tage ganz locker trainieren und dann ist das fein. Und dann gerne nochmal abklären, das ist ein sehr guter Punkt, was die Nina schreibt, ne, gerne nochmal abklären bei der Hausärztin, Belastungs-EKG machen, einmal großes Blutbild nehmen, Herzultraschall möglicherweise machen, also je nachdem, was die Ärztin da empfiehlt. Und dann ist das toll. Und dann wird die bestenfalls oder wahrscheinlich sagen, hey, alles super, kannst wieder voll loslegen und dann kannst wieder voll losgehen und dann ist das ganz fein. Aber unbedingt halt auch das einmal nochmal final abklären. Das finde ich ehrlicherweise sehr gut. Genau. Super. Letzte Frage. Nächste Woche EKG schreibt Nina. Super. Das ist sehr gut. Letzte Frage von Jörg. Jörg ist ein alter Hase im Live-Q&A-Geschäft. Moin Björn. Zunächst einmal vielen Dank für das großartige Format. Auch wenn ich mal keine Frage habe, höre ich immer interessiert zu und lerne jedes Mal dazu. Nun zu meiner Frage. Ich starte dieses Jahr in Klagenfurt und Rot. Jörg ist ein Mann, der hält nicht viel von Pausen nach Ironmans und beschäftige mich mit der Pacing-Strategie für den abschließenden Marathon. Ende Februar war ich bei euch zur Leistungsdiagnostik in Köln und konnte beim Laufen im Vergleich zur vorherigen Diagnostik eine deutliche Verbesserung sehen, insbesondere im Bereich Fatmax. Die Schwelle liegt nun bei 3,55 Minuten auf den Kilometer. Der Fatmax-Bereich bei 4,42 Minuten auf den Kilometer. Der lag vorher bei 5,11. Und meine VLA Max beträgt 0,26. Meine persönliche Bestzeit im Ironman-Marathon liegt derzeit nur, Jörg schreibt es in Anführungsstrichen, bei 3,43. Aber ich bin überzeugt, dass noch mehr möglich ist. Moment. Das Radfahren habe ich stets kontrolliert und eher konservativ gestaltet. Energiezufuhr auf dem Rad konstant 90 bis 100 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde. Beim Laufen habe ich 50 bis 60 Gramm pro Stunde zugeführt. Rückblickend auf den Ironman Hamburg im letzten Jahr habe ich folgende Fehler identifiziert. Ja, keine Fehler, es sind Potenziale, um das beim nächsten Mal besser zu machen. Das Fueling vor dem Wettkampf war nicht optimal, da ich weniger als die empfohlenen 8 bis 12 Gramm Kohlenhydrate pro Kilo Körpergewicht zugeführt habe. Ich bin die ersten beiden Kilometer zu schnell angegangen. Mein Pacing war insgesamt zu konservativ, insbesondere da ich in der 4. Runde noch deutlich zulegen konnte. Dann kommen hier die Rundenzeiten. Die sind auf jeden Fall so, dass die letzte Runde die 2-schnellste ist. Und dann die Fragestellung. Entschuldige die ausführliche Einleitung. Nun zu meiner eigentlichen Frage. Angenommen, ich habe dieses Mal vorab mit 8 bis 12 Gramm Kohlenhydraten pro Kilo Körpergewicht optimal gefuelt und bewege mich auf dem Rad im Fatmax-Bereich. Welche Marathon-Pace hältst du dann für realistisch, wenn ich beim Laufen weiterhin 50 bis 60 Gramm Kohlenhydrate pro Stunde zuführe? Zur Orientierung, bei meiner Fatmax-Pace von 4,42 verbrauche ich 904 Kalorien und davon 705 Kalorien aus Fetten. Also 50 Gramm Carbs pro Stunde. Jörg, das ist eine lehrbuchartige Frage. muss man sagen. Richtig cool. Ehrlicherweise, ich glaube, den größten Gamechanger, den du hast im Vergleich zum letzten Mal, ist, dass du wahnsinnig viel gelernt hast, wenn ich das mal so sagen darf. Also das, was du schreibst, klingt richtig gut, super durchdacht, abgesehen davon wahnsinnig reflektiert aufgeschrieben hier, stichpunktartig irgendwie aufgeführt, welche Potenziale da im Vergleich zum letzten Mal sind. Das ist alles richtig stark. Also das meine ich wirklich, wirklich sehr, sehr ernst. So, und dann, ne, das, was du schreibst, ist ja quasi, also ich bestätige das, dein Fatmax-Bereich von 4,42 würde jetzt hergeben, dass du genauso viele oder ziemlich genau genauso viele Gramm Kohlenhydrate verbrauchen würdest, wie du essen würdest. Ja, ich betone das mit dem Essen, weil wir müssen immer bedenken, wir haben so eine gewisse Oxidationseffizienz, ne? Also wenn du jetzt sagst, ich esse 50 bis 60 Gramm, ich sage mal 55, machen wir mal die Mitte, und wir gehen mal von einer optimalen Oxidationseffizienz aus, die liegt meistens so im Bereich von 80-85%, dann kommen so ungefähr 44 Gramm bei dir an. Das ist deckungsgleich, ne? Also das sind jetzt 5-6 Gramm Differenz von dem, was du verbrauchst und von dem, was du zuführst. Also das ist super, das fällt ja quasi gar nicht auf. So, das heißt, auf dem Papier, und das ist jetzt ganz wichtig, auf dem Papier sind diese 4,42 durchaus, oder irgendwas im Bereich von 4,40 bis 4,50, ist ja wurscht, aber auf jeden Fall signifikant schneller als das, was du bisher gelaufen bist, sind die auf jeden Fall möglich. Jetzt ist natürlich wie immer ein kleines bisschen die Frage, wie sieht das in der Realität aus? Ne? Also was gibt's für Herausforderungen, die man jetzt eben auf dem Papier nicht planen kann? Aber um dich klar zu bestätigen, ich würde sogar ein kleines bisschen weitergehen und würde sagen, 4,35 bis 4,50, um den Korridor mal ein bisschen weiter zu machen, ist irgendwas, was du auf jeden Fall gut laufen könntest, oder sagen wir mal so, was du laufen kannst und dir energetisch ziemlich sicher sein kannst, auf der richtigen Seite zu sein. Das ist ja schon mal super. Ne? Also top. Nochmal, dann ist jetzt so ein bisschen die Frage quasi, ne, was kann da noch irgendwie einem Probleme bereiten oder sowas in der Art, aber das ist ja alles, da brauchen wir ja gar nicht so großartig von reden. Ich meine, wenn du am Ende da einen Fünferschnitt durchbringst, ja, das ist ja, also sehr überragend schnell. Das wäre ja erstmal schon mal sehr, sehr gut, ne? Und ich würde an deiner Stelle auch jetzt nicht, nur weil ich gesagt habe, 4,35, unbedingt mit 4,35 die ersten zwei Runden versuchen anzulaufen, sondern ja, schon das Ganze ein bisschen konservativer anzugehen, aber halt auch nicht zu langsam. Also da hast du schon vollkommen recht. Ne, vielleicht nochmal für alle, aber der Jörg ist letztes Jahr Kilometer 10 bis 20 in 5,32 gelaufen, Kilometer 20 bis 30 in 5,52, um dann nochmal die letzten 10 in 5,18 zu laufen. Also eine halbe Minute schneller. Da war auf jeden Fall noch was im Tank. Ne, daran hat es nicht gelegen. Super. Und von daher, sehr guter Plan und nochmal hervorragende Herangehensweise. Verlass dich auf das, was du da ganz viel richtig machst. Ne? Du hast eine super Diagnostik gemacht, du hast da viel gelernt, du hast das super verarbeitet, was dir da erklärt wurde, hast das in eine passende Pacing-Strategie umgemünzt. Also Sahne. Das finde ich extrem gut. Und deswegen genauso weitermachen. Jetzt vielleicht im Training nochmal, ne, jetzt so in der heißen Phase ausprobieren bei den Koppelläufen. Wie fühlt sich das an, wenn man das mit einer 4,40 irgendwie läuft? Und auch wenn das dann mal eine Stunde dauert oder Stunde 15, je nachdem, wie lange der Koppellauf dann so ist im Trainingsplan. Einfach mal ausprobieren, gucken, wo noch so ein paar Punkte sein könnten, die herausfordernd sein könnten. Aber das sind dann absolute Feinheiten, ne? Also es hat vielleicht auch was mit dem Schuh zu tun, der Schnürung, vielleicht sonst irgendwie Aerodynamik beim Rad, also irgendwie Material, Verpflegung und so. Aber ja, wirklich absolute Feinheiten. Und von daher ganz hervorragend gemacht. Finde ich sehr gut. Freut mich immer. Wie bei allen Fragen heute, muss ich sagen, ne? Das ist ein ganz, ganz tolles Niveau, was ihr da habt. Ihr habt da wahnsinnig viel verstanden. Das ist schon ganz, ganz hervorragend, um zum Abschluss den großartigen Jan Frodeno zu zitieren. Ich weiß nicht, wer seinem Newsletter folgt oder seinem Podcast. Ich mache das, finde das total toll, die Seite von ihm zu sehen. Und im letzten Newsletter hat er den tollen Satz geschrieben, fand ich herausragend. Die besten Coaches erkennt man daran, dass sie sich selber quasi ersetzlich machen. Also im Sinne von, wenn die Athleten irgendwann so viel gelernt haben, dass sie auf eigenen Füßen stehen können, dann hat der Coach eigentlich alles richtig gemacht. Und jetzt will ich nicht sagen, dass ihr alle aufhören sollt, sondern dass ich das einfach ganz toll finde, wie sehr ihr euch entwickelt und wie ganz hervorragend ihr das hier selber reflektiert. Ne? Wir hatten heute ganz viele Fragen, die waren alle so in die Richtung, Björn, sag noch mal kurz, kann ich das so und so machen? Und ich habe jedes Mal gesagt, jo, passt, sehr gut vorgetragen, super nachhaltig, inhaltlich korrekt und so weiter, astrein. Und gleichzeitig, ne, sollte das mal nicht so sein, also wenn ihr das jetzt gerade hört und ihr seid noch frisch dabei und ihr fühlt euch jetzt gegebenenfalls noch nicht imstande, irgendwie hier eine perfekte Pacing-Strategie für den Ironman vorzutragen, dann ist das auch völlig fein, dann erarbeiten wir das in den nächsten Wochen, Monaten und Jahren gemeinsam. In diesem Sinne, einen fantastischen Abend an alle, die dabei waren. Liebe Grüße an alle da draußen, die das zu späterer Zeit hören. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Wir hören uns. Macht's gut. Ciao. Sweat in your eye, pain in your bones, hunger in your gut, got that fire in your soul. Burn in your chest, find it hard to breathe, stumble in the road, bring it to your knees. Don't you give up, give up, give up. Go on and get up, get up, get up. Gotta learn to walk before you run. Gotta learn to win, to be a champion. Champion.